Hallo Alex.
Hallo Tom.
Was hast denn du gestern Abend so gemacht?
Ja, Saisonabschlussfeier war. Und danach natürlich Deutschland gegen Schottland.
Das heißt, du hast das 5:1 Deutschlands zum EM-Auftakt mit deinen Mädels gesehen, mit deiner Mannschaft bei der Aufstiegsfeier.
Ich habe es genossen, ja. Ich würde sagen, die Aufstiegsfeier, die Luft war ein bisschen raus. Die feiern jetzt seit 3 Wochen. Jetzt haben sie dann einen neuen Grund bei der Europameisterschaft. Aber ich würde sagen, es gab Abendessen, dann gab es eine kurze Rede vom Trainer und dann, ja, 1-2 Bier und ich bin noch gefahren, also ich war brav, war alkoholfrei und ja, die Mädels auch, also entspannt. Bei dir?
Ja, tatsächlich nur ein paar Kilometer entfernt von dir in Landshut, wo ich mich mit einem alten Freund getroffen habe in der Altstadt, waren wir dann in einem Irish Pub, wo auch übrigens ein paar Schotten zugegen waren, die ganz gut Stimmung gemacht haben. Und ja, da haben wir das Spiel gesehen und ich lag mal so richtig daneben. Ich dachte, boah, EM-Auftakt, schwierig, so sieht Deutschland traditionell so ein bisschen schwer bei diesen Eröffnungsspielen. Ja, enges Ding. War es dann gar nicht so?
Nee, also ich habe auch falsch getippt. Also wir haben mit der Mannschaft so ein kleines Tippspiel. Ich bin überhaupt kein Fan, weil ich immer vergesse ab dem Achtelfinale, dass ich weiter tippe. Und dann bin ich sowieso Stockletzter, deswegen auch nur, weil das Team gebettelt hat, dass alle mitmachen. Und mein Highlight war aber, wir hatten einen, unseren Co-Trainer, der Flo, er hat 4-1 getippt. Alle haben ihn verarscht, weil das ist natürlich völlig unrealistisch. Völlig unrealistisch. Ja, ja. Dann stand es in der Halbzeit 3-0 und hat gesagt, 4-1, 4-1, ich sag's euch, 4-1. So, in der 82. schießt der Rüdiger das
1-4.
Und er ist abgegangen, er hat sich so gefreut und wir waren alle so genervt. Ich bin der Einzige, ich bin auf Platz 1, ihr könnt's mich alle mal. Und was war?
5-1.
Es war so herrlich. Also es war fast noch mehr Befriedigung dann im Nachgang, dass er den Punkt nicht kriegt, als das 5-1 wirklich
ja,
war.
Ja, Schadenfreude ist eine ganz schöne Motivation.
Super war das.
Genau, aber wir haben es gerade schon gesagt, 5:1, das weiß wahrscheinlich mittlerweile jeder, wie das Spiel ausgegangen ist. Also jeder, der sich zumindest dafür interessiert ein bisschen. Es war tatsächlich der höchste EM-Sieg in der deutschen Fußballgeschichte. Also der höchste EM-Sieg einer DFB-Elf.
Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Also ich wusste auch nicht. Das war ein Funfact, den du gebracht hast, aber...
Ja, hatte ich auch nicht gedacht, weil 5:1 ist jetzt schon hoch, aber jetzt auch nicht so sensationell, dass du denkst, da ist man noch nie drüber gekommen, aber wie sagt mein Vater immer so schön, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Das gilt ja normalerweise auch für die deutsche Nationalmannschaft. In dem Fall 5:1, Tore durch Wirtz, Musiala, Havertz per Elfmeter, Füllkrug und Kahn und ja, eigentlich noch ein 6. Tor durch Deutschland, nämlich das von Rüdiger, das Eigentor, also wahnsinnig unglücklich, muss man dazu sagen.
Ja, definitiv.
Also kann passieren. Ja, rein statistisch 20:1 Torschüsse, 73% Ballbesitz und Schottland zwar mit mehr Zweikampfsiegen, 55% für Schottland, 45% entsprechend für Deutschland. Ist aber nicht so viel für eine schottische Mannschaft, was mich gleich zum ersten Punkt bringt. Die Schotten haben mich brutal enttäuscht.
Die Schotten sind jetzt ohne Torschuss aus den eigenen Reihen, haben sie trotzdem ihr erstes EM-Tor erzielt. Also das musst du auch erstmal schaffen. Das ist die einzig gute Statistik, die sie verbuchen können. Nee, ich bin komplett enttäuscht. Erstens, weil der Kader eigentlich aus einer Premier League-Mannschaft oder mit unter anderem besteht. Mit ein paar Zweitligaspielern quasi aus England, aber selbst das. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass die ein bisschen galliger sind, also dass sie Bock haben. Und die waren irgendwie, als hätten sie die Handbremse gezogen. Es waren total viele unglückliche Grätschen mit drin. Und zu mir hat mein Trainer gesagt, unser Bayernliga-Trainer in Teuern, wenn du die Grätsche auspacken musst, dann hast du davor eigentlich schon einen richtig schönen taktischen oder technischen Fehler gemacht, weil das ist eigentlich immer die letzte Lösung und er will das nicht sehen. Und gefühlt haben die ab der 2. Minute eigentlich, sind die da umeinander gestochert. Und ich war echt enttäuscht. Ich hätte ihnen mehr zugetraut und ich hoffe, dass die sich jetzt ein bisschen zusammenreißen. Für den einen Spieler mit Rot, glatt rot ist die EM wahrscheinlich auch gelaufen.
Ja, das alles andere wäre zumindest eine Überraschung. Ja, wie gesagt, hat mich auch enttäuscht, irgendwie zu langsam, zu weit weg von den Gegenspielern. Pressing, was ist das? Ja, also irgendwie dort konnten sich die deutschen Offensivkräfte da irgendwie lustig durchkombinieren. Es hat sich ja wahrscheinlich auch schon auf die Insel durchgesprochen, dass so mit Wirtz und Musiala und Havertz und Gündogan und so, da sind ja schon 1-2 Offensivleute, die so ein bisschen was können. Aber die Schotten waren, ich sag mal so, sie waren höfliche Gäste.
Ja, definitiv.
Das galt wohl für die Fans auch vor dem Spiel, was man so gesehen hat in München. Marienplatz, Altstadt, komplett überfüllt mit schottischen Fans. Super Stimmung, zusammen mit den deutschen Fans gefeiert, also wirklich sehr freundschaftlich. Außer dann ist einer mit einem englischen Trikot durchgegangen, der ist fett ausgebuht worden.
Ja, ist verständlich. Wobei ich bin schon eher bei EM für England, muss ich sagen.
Ja, mir durch, du hast da so ein Three Lions Trikot, aber gut. Aber wie gesagt, die Schotten, gute Gäste in der Stadt und dann halt auch im Stadion, ich glaube auf 11 Freunde stand dann Schottland mit dem ersten FC Köln-Syndrom. Super Stimmung vor dem Spiel, aber dann beginnt die Partie.
Trifft's ganz gut, muss man wirklich sagen. Mir tat's echt leid, aber die Deutschen, die haben sich da auch irgendwie am Anfang, die waren relativ stabil gleich und dann ging's los und die hatten Bock, das hat man gesehen, die hatten Spaß, jeder ist für jeden gelaufen. Ich glaube, da stimmt es auch, die Chemie. Wenn ich echt ein bisschen crazy finde, ist der Rüdiger. Haben wir schon öfters irgendwie so mitbekommen. Also bei einfach mal Luppen hat der Toni Kroos schon mal was rausspitzeln lassen, dass er vielleicht einen Ancelotti auch mal ein bisschen angeht, was ich jetzt echt faszinierend finde. Und dann hat er gestern auch zwei so Slapsticks gemacht, wo er irgendwie halb in der Luft liegt und einen Ball rauskickt. Ich weiß nicht, ob dir das überhaupt aufgefallen ist, aber ich habe die gestern mal ein bisschen angeschaut und macht halt noch das Eigentor. Das war natürlich Hammer, aber trotzdem halt bombenstarker Verteidiger von hinten auch, wie der die Spiele öffnet.
Ja,
echt schön.
Also was mir sehr gefallen hat, das war auf der einen Seite eine taktische Geschichte, dass, also gerade das, was Nagelsmann auch gesagt hat, er will, dass die gerade am Anfang noch draufgehen, dass die Anfangsphase gut ist. Und die haben ja wirklich, gerade am Anfang haben sie absolut Vollgas gegeben. Noch wie viele Minuten ist es dann 2-0 gestanden? Irgendwie,
20.
Irgendwie so, also eh schon super. Und das 1-0, glaube ich, das ist schon, das zeigt sehr gut die Stärken dieser deutschen Mannschaft, also diese brillante Flanke oder eigentlich eher Seitenverlagerung von Kroos quasi hinten von seiner Position rechts raus vorne zu unserem Rechtsverteidiger Kimmich, der dann aber da ganz vorne rumsteht, der halt super scharf dann reingibt, wo Wirtz den Ball dann reinhaut. War dann kurz Diskussion, ob das ein Torwartfehler war oder nicht. Du bist Torhüterin, war das 1-0 für Deutschland ein Torwartfehler des Schotten? Also ich fände es ein bisschen hart.
Ich glaube, dass er ihn recht spät gesehen hat.
Standen ein paar davor.
Ja, ich habe mir auch im ersten Moment hab ich mir gedacht, er schaut nicht so gut aus. Also er schaut auch nicht so gut aus. Aber wenn du jetzt natürlich irgendwie 4 Leute insgesamt wahrscheinlich vor dir stehen hast und dann reagieren musst und vor allem das sind ja so Weltklasse-Kicker, da ist jetzt nicht sicher, wo der Ball wirklich hingeht, weil der könnte ja theoretisch auch gegen die Laufrichtung in Anführungszeichen zimmern, wenn er Glück hat. Und dann da kannst du ja nicht spekulieren und dann siehst du natürlich schwer oder spät und dann, du schaust immer scheiße aus, also kannst du schlecht sagen als Keeper. Bimmelt hier was?
Du hast es auch gehört,
oder? Ja, hier hat was gebimmelt draußen, das Telefon, oder?
Okay, einigen wir uns drauf, ist so draußen.
Mein Handy ist auf lautlos.
Nee, dein Handy was. Das ist das Einzige, was ich hier nicht. Nee, aber das hat mich auf jeden Fall sehr, sehr begeistert, diese Kombination aus irgendwie Erfahrung und Ruhe, so Mittelfeld und Abwehr mit vielen, vielen Kurzpasspässen, die da gespielt wurden, der Ball ist um Dreieck gelaufen und dann halt zum richtigen Zeitpunkt einfach schnell nach vorne und dann, ich meine, was wird's und auch, also gerade Musiala gezeigt haben, also die Dribblings, die Musiala gezeigt haben, einmal mehr die Schotten wie so ein bisschen so Stangen auf dem Trainingsplatz, höfliche Gäste, bewundernde Zuschauer, aber das war schon sehr schick und ja, was soll man sagen? Analyse und Ausblick. Ist jetzt alles super? Kommt jetzt das ganz große Sommermärchen? Langt es jetzt zum EM-Titel?
Ich weiß es nicht. Die Schotten waren so passiv, dass mich das, klar, es war super gespielt. Wir haben super Spieler, die haben sich gut eingespielt, die haben sich da gut eingeschossen auch, denke ich. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass ein Musiala mal so einen reinhaut, weil er ja oft auch in der Nationalmannschaft einfach dann eigentlich oft am Abschluss gescheitert ist. Aber also zum Beispiel Gündogan und der Havertz, die haben ja auch Räume gerissen beziehungsweise die Lücken gesucht, weil sie halt da waren. Wenn du jetzt gegen Ungarn spielst oder auch gegen die Schweiz, die dann spielerisch auch was entgegenzugeben haben, dann wird es vielleicht nochmal schwerer. Deswegen muss man einfach schauen, wie die sich jetzt wirklich die nächsten Spiele machen, wie sie sich einstimmen. Ich habe das Gefühl, dass die Teamchemie echt stimmt, dass er das gut gemacht hat. Ich meine, er hat ein paar Newcomer mit eingesetzt, die jetzt vielleicht noch nicht so viel EM-Erfahrung haben. Die durften ran nach einer Halbzeit schon. Und dann natürlich mal Müller dann noch mit auflaufen lassen. Klar, also ich glaube, da stimmt's jetzt schon und er macht es gar nicht so schlecht und da kommt schon jeder jetzt zum Zug und ich würde schon sagen, dass sie jetzt auf jeden Fall was reißen könnten, wie hat der Toni Kroos formuliert, vor der EM. Wir sind noch nicht so weit, wie vielleicht einige nach den zwei Spielen gegen Frankreich und die Niederlande, glaube ich, gedacht haben. Und sie sind aber auch nicht so schlecht, wie sie im Voraus irgendwie eingeschätzt wurden. Und das trifft es ganz gut. Sie sind halt doch eine Wundertüte.
Ja, und was da, glaube ich, auch noch dazu kommt, was schon auch eine Stärke ist, das ist halt die Bank. Das sind halt die Einwechselspieler. Du hast es gerade gesagt, wenn du halt einen Thomas Müller einwechseln kannst, der halt völlig unberechenbar ist für jeden Gegner, der auch fast ein Tor aufgelegt hätte dann noch, war dann leider abseits von Füllkrug. Aber Füllkrug auch selber, wir haben vorhin schon im Vorgespräch kurz drüber geredet, Füllkrug natürlich jetzt kein ganz schlechter Stürmer, aber ganz im Ernst, so ein Tor hätte ich dem gar nicht zugetraut. Das war ja auch wirklich technisch wahnsinnig fein gemacht, dieses Ding.
Es war richtig schön, also wie er den nimmt und dann wie er reinfliegt. Also ich hätte jetzt gedacht, dass er halt klassisch irgendwie Kimmich, Flanke, Kopfballtor noch macht. Aber dass der so gut kommt. Aber ja, kommt man sich anschauen. Wie meinst du, fühlt sich Leon Goretzka, nachdem Emre Can noch so weit geschossen hat?
Ja, gut. Schwieriges Thema für mich. Ich bin ein ziemlich großer Leon Goretzka-Fan. Ich glaube, dass der Mannschaft schon auch gut getan hätte. Trotzdem für Can natürlich schön, dass er das Ding noch gemacht hat, dass er allein damit dein Trainer nicht den richtigen Tipp am Ende hat. Aber ja, also für Goretzka tut es mir tatsächlich leid. Ich glaube, der ist für jede Mannschaft eine Verstärkung, gerade in der Form, die er in den letzten Saisonspielen auch bei Bayern dann hatte, wo er wirklich wieder dieser brillante Box-to-Box-Spieler war. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es scheint ja so, wie Nagelsmann die Mannschaft jetzt aufgestellt hat, gerade im defensiven Mittelfeld, es scheint ja zu funktionieren. Also ist es natürlich schwierig, da zu sagen, oh, hätte er doch dieses, hätte er doch jenes. Also das kann man da machen, wenn sie mal nicht gerade 5-1 gewinnen. Wer für mich wirklich außerhalb jeglicher Kritik steht, allein schon durch die Vorlage da gestern beim 1-0, ist halt wirklich Toni Kroos. Also diese Rückholaktion, muss ich sagen, Chapeau, dass der wieder für die Mannschaft spielt, das ist schon, die ja nicht mehr die Mannschaft heißt. Also diesen Slogan haben sie jetzt, glaube ich, gar nicht mehr.
Nee, ich glaube, das ist auch gut so, dass man das jetzt einfach mal abgelegt hat, diese Marketingmaßnahme.
Das habe ich irgendwo gelesen, da hieß es dann nur, sie heißen nicht mehr die Mannschaft, aber sie spielen endlich wieder eine.
Ja, das stimmt. Das muss man auch zugeben. Aber Toni Kroos, glaube ich, 100 Pässe oder 101 Pässe und ein Fehlpass. Den ersten Fehlpass hat er in der 50. Minute gespielt. Das ist ja gut, ich meine, die Schotten haben ihm natürlich auch den Platz gegeben, aber sie haben ja auch, finde ich, den Schotten das Spiel echt schwer gemacht, weil sie haben halt so gut verlagert auch teilweise und den Ball einfach so laufen lassen. Die sind schwer in diese Pressing-Momente überhaupt reingekommen. Also die waren so passiv, dass sie es halt auch einfach nicht geschafft haben. Und sie hatten halt leider keinen Plan B in dem Fall. Und ich glaube, dass der halt oder Toni Kroos, übrigens laut meiner Mädels, der attraktivste Fußballer, den es in der deutschen Nationalmannschaft gibt. Gab es gestern Themen. Wirkliche Diskussionen vor dem Spiel.
Und wer war da noch so in der Verlosung?
Mittelstädt.
Okay.
Kimmich finden sie alle ein bisschen weinerlich, mögen sie nicht, weil der immer so überehrgeizig ist. Ja, das war dann schon so die zwei großen Favoriten. Und ein Jamal Musiala finden alle niedlich. Aber ich glaube, der weckt eher so, andere Gefühle. Ja. Er heißt ja nicht umsonst Bambi. Nee, aber zurück zum Toni Kroos. Hervorragender Fußballer. Zweimal ist er ausgerutscht. Hat seinen Lieblingsschuh nicht gehalten, was er versprochen hat. Beziehungsweise über den Rasen in der Allianz Arena hat er schon öfters mal geschimpft. Und da hat vielleicht auch der Platzwart, den sie verpflichtet haben, nichts gebracht bisher. Aber ich würde sagen, ein hervorragender Fußballer einfach. Und der tut uns einfach gut.
Ja. Das, glaube ich, ist, dem kann man nur zustimmen. Der tut uns gut. Mannschaft gut zusammengestellt, hochtalentiert. Für mich trotzdem immer noch ein bisschen eine Wundertüte. Weiter geht's. Nämlich am Mittwoch gegen Ungarn, die jetzt spielerisch wahrscheinlich den Schotten nicht so wahnsinnig viel voraus haben. Aber ich erwarte tatsächlich schon ein bisschen eine andere Körperlichkeit, ein bisschen eine andere physische Präsenz.
Ja, und die haben, glaube ich, den Vorteil, dass sie halt diesen einen Starspieler haben, der halt mit seiner Erfahrung einfach und mit seiner Präsenz da vielleicht nochmal ein bisschen was rausreißt und da ganz anders vorangeht, weil ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass die Schotten so einen richtigen Anführer haben. Und wenn du halt so einen hast, der halt in Liverpool einfach mal seine Leistung gezeigt hat und in Leipzig, dann weißt du halt einfach, was da vorne drin steht und das ist natürlich schon was. Siehst ja auch, gut, die Polen sind nochmal ein bisschen anders aufgestellt immer, aber die haben auch einen Lewandowski vorne drin. Und das ist natürlich was, was vielleicht dem ganzen Team ein Selbstbewusstsein gibt. Das war auch lang bei den Österreichern der Alaba. Und
der aber verletzt nicht dabei ist.
Ja, genau. Der ist aber im Staff dabei. Das, glaube ich, hat eher so einen psychologischen Wert. Und von dem her würde ich sagen, dass das schon nochmal ein bisschen gefährlicher wird, weil ich glaube, dass die schon anders einheizen.
Ja, ich glaube, das wird auch ein bisschen emotionalere Geschichte. Das wird wahrscheinlich auch nicht so ein brüderliches Spiel werden. Da gab es ja in den letzten Jahren auch ein bisschen Trouble durchaus auch zwischen den Fanlagern. Und da gab es auch diese Szene mit Leon Goretzka wieder, wie er dann das Herzchen-Symbol macht nach seinem Tor vor der ungarischen Fankurve. Also ich glaube auch tatsächlich, dass es da ein bisschen anders zur Sache geht. Das wird, glaube ich, die erste richtige Bewährungsprobe. Ja, wo die Ungarn stehen, das kann man heute Nachmittag noch sehen. Ungarn heute Nachmittag gegen die Schweiz. Was ist da dein Tipp?
Ich habe tatsächlich, glaube ich, 2-1 für die Schweiz getippt, weil Xhaka einfach durch den, das ist für mich auch ein absoluter Führungsspieler. Der Kader von den Schweizern ist insgesamt nicht schlecht. Die haben einige gute dabei. Dass Shaqiri immer noch im Kader ist, finde ich übrigens sehr cool.
Der Kraftwürfel.
Weil das ist gefühlt für mich ja schon 20 Jahre her. Nicht so lange ist es nicht, dass der die Barcelona-Ecke da geschossen hat. Einfach so aus dem Nichts und die das Spiel ungefähr noch gedreht haben in der Champions League. Da hat er ja Anteil gehabt und der ist einfach quadratisch praktisch gut. Und die Schweiz ist für mich definitiv eigentlich, sollte die weiterkommen in der Gruppe mit Deutschland.
Also dein Tipp, Schweiz Gruppenzweiter hinter Deutschland.
Ja, bin mir aber nicht sicher, ob wir nicht gegen die Schweiz und Remis spielen. Mal schauen, was wir machen. So ein bisschen einen Aufwecker brauchst du immer.
Dann haben wir heute noch ein Highlight-Spiel, also ein Spiel, das eigentlich auch von den Mannschaften her durchaus Charakter hätte für ein Finale, nämlich Spanien gegen Kroatien.
Ja, Luka Modric. Spanien natürlich eine junge Mannschaft, die jetzt nicht mehr den Fußball spielt, den sie vielleicht einmal gespielt hat. Die Ära ist, denke ich, ein bisschen vorbei. Trotzdem sollte man die nicht unterschätzen. Und die haben auch ein paar Juwele dabei. Mit, ich weiß gar nicht, Jamal heißt er doch auch, oder Jamal, der, wie spricht man den aus, den Barca-Spieler?
Das würde ich mir nicht anmaßen, den auszusprechen.
Ich hab gerade einen Beitrag noch gesehen von den Öffentlich-Rechtlichen. Der wird einen Tag vor dem Finale, wird der erst 17. Also ist schon krass. Und die können definitiv was reißen. Kroatien ist halt eine alte Mannschaft mittlerweile. Mhm. Modric wird nicht mehr so viel laufen wie früher. Der hat sich auch seinen Physiotherapeuten aus Madrid einfliegen lassen.
Das ist wahrscheinlich auch
der hat einmal die Runde gemacht. Der war erst beim Toni Kroos und dann ist er zu Modric. Also die vertrauen da schon auf ihre Homebase. Und kann man schwer sagen, ich glaube, dass ich da tatsächlich einen knappen Sieg für Spanien getippt habe.
Da wäre ich tatsächlich auch bei. Also gerade aufgrund der Altersgeschichte, das sind halt mit dem Modric und Perisic und so weiter, das sind jetzt nicht mehr die allerjüngsten, die dabei Kroatien Ton abgeben. Und dann heute noch ein drittes Spiel, nämlich die Mannschaft, die ich traditionell bei so ziemlich allen Weltmeisterschaften immer als Weltmeister getippt habe und fast immer damit auf die Schnauze gefallen bin, nämlich Italien, startet ins Turnier heute gegen Albanien. Bei allem Respekt für die Mannschaft aus Albanien, sollte eigentlich eine ganz klare Sache für Italien sein.
Ja, vor allem hat doch mit Italien auch niemand gerechnet, auch nicht so sechs gefühlt. Und da haben sie es auch in Deutschland irgendwie geschafft. Also ich habe die irgendwie schon ein bisschen am Zettel, gegen Albanien definitiv als Sieger. Und ich kriege jetzt aber in der Serie A ehrlich gesagt nicht mehr viel mit und die haben wenig Legionäre. Die haben halt die starken Spieler von Inter Mailand mittendrin. Bisschen so Stürmerproblem haben sie im Voraus. Da wissen sie noch nicht so richtig, wer rein soll. Aber ich glaube, dass die das schon machen. Und mit denen, das ist irgendwie, die spielen oft so ein bisschen hinterfotzig, mit denen ist eigentlich immer zu rechnen. Also
und vor allem, wenn die 1-0 vorne liegen, dann war es das eigentlich normalerweise mit dem Spiel, weil das schaukeln die über die Zeit.
Immer, gefühlt. Das ist auch in italienischen Mannschaften in der Champions League oft eigentlich faszinierend, dass Atalanta gegen Leverkusen dann 3 Tore schießt. Aber 3 waren es, gell? Ja.
Okay, also das heißt, wir haben gesagt, heute ein knapper Sieg der Schweiz gegen Ungarn, ein knapper Sieg Spaniens gegen Kroatien und Italien-Albanien sollte dann doch deutlich sein.
Gehen jetzt von keiner Überraschung aus.
Nee, tun wir nicht. Und ja, für die deutsche Mannschaft, vorhin schon kurz erwähnt, geht es dann weiter am Mittwoch gegen Ungarn. Und ja, dann wird man, glaube ich, so richtig wissen, wo das Team steht, ob es noch ein paar Stellschrauben zu drehen gibt oder ob das jetzt schon so passt. Und dann schauen wir weiter. Wen hast denn du eigentlich als Turniersieger getippt?
Ich habe echt überlegt, ob ich irgendwie mit Deutschland gehen soll und ich habe mich dann für England entschieden, weil mich dann irgendwie nochmal der Adidas-Trailer zu Jude Bellingham auch richtig hart geinfluenced hat in dem
Moment.
Ja, der
Moment. Ist auch echt richtig gut.
Und dann hatte ich England als Turniersieger und den Spieler, also die Mannschaft mit den meisten, mit dem besten Torjäger war dann für mich natürlich irgendwie Frankreich, weil ich sofort an Mbappé gedacht habe. Ich kann es da, also da gibt es so viele. Ich hoffe auch auf Deutschland. Wenn es England wird, dann freue ich mich, weil ich dann richtig getippt habe. Und wenn Deutschland wird, dann freue ich mich halt einfach so.
Gibt dann 2,50 Euro raus, oder? Wenn du richtig liegst.
Ich weiß gar nicht, wie viel wir eingesetzt haben.
Ja, aber es ist ja kein Glücksspiel, weil mit Glück hat es nichts zu tun, sondern nur mit Fachkompetenz. Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, so ist es für heute gewesen sein. Und ja, dann sind wir sehr gespannt auf die Spiele, die heute noch kommen. Und die Spiele der nächsten Tage. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich ja eine ganze Weile schwer getan mit der EM-Stimmung, mit der EM-Euphorie. Gestern Abend war es dann aber wirklich da. Also da in dem Irish Pub zu stehen mit irgendwie schottischen Fans um dich rum, die dann irgendwie, was so geil war, wie die dann das 1:4 gefeiert haben.
Dann hast du dieses niederbayerische Kaff mit einem machen können, gell?
Ja, ja.
Nee, wie gesagt, seitdem wir da die Meisterfeier hatten und Toni Kroos irgendwie sein Comeback bekannt gegeben hat, habe ich eigentlich wieder Bock auf Fußball und die Nationalmannschaft und Zeit, dass sich was dreht, ist eigentlich so der Song, der zurzeit eigentlich immer in der Kabine läuft, von dem her.
Ja,
die Vorfreude war schon da.
Mit dem bin ich tatsächlich heute auch als Ohrwurm aufgewacht. Das ist ein bisschen creepy, weil ich weiß nicht, wann ich den das letzte Mal gehört habe. Wahrscheinlich lief der gestern irgendwie 80 Mal im Hintergrund.
Füllkrug mit Bier, kann ich da nur sagen.
Ach, nicht freiwillig. ja, dann würde ich sagen, war es das für heute. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Wir wünschen euch da draußen noch einen schönen Fußballnachmittag und Fußballabend bei dieser Heim-EM auf spannende Spiele und schöne Feiern. Und ja, wir hören uns wieder.
Bis dann. Ehefrauen und Freundinnen stark bleiben.
Irgendwann ist auch wieder vorbei. Ciao.